In dieser Traumwelt lebte er mehr als in der wirklichen. Die wirkliche Welt, Schulsaal, Klosterhof, Bibliothek, Schlafsaal und Kapelle, war nur eine Oberfläche, nur eine dünne, zitternde Haut über der traumgefüllten, überwirklichen Bilderwelt. Ein Nichts war genug, um in diese dünne Haut ein Loch zu stoßen. Ja, das ist eine Stelle aus Hermann Hesses Narziss und Goldmund. Und darum soll es heute gehen.
Ja, herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge. Heute ist trotzdem mal wieder Zeit anzustoßen, würde ich sagen.
Ja, das heißt trotzdem, darum sind wir hier.
Genau, dafür sind wir eigentlich hier, um anzustoßen. Nein, wir sind hier tatsächlich, um Narziss und Goldmund zu besprechen, wie Sarah gerade schon auch eine Stelle vorgelesen hat. Und ja, ich glaube, dafür ist es mal wieder sinnvoll, als erstes ein bisschen den Inhalt so zusammenzufassen. Oder zumindest bis zu einem gewissen Grad. Wir wollen ja immer noch, dass die Spannung trotzdem noch bestehen bleibt und vielleicht der ein oder andere noch Lust hat, das Buch zu lesen. Deshalb wollen wir da auch nicht zu viel vorwegnehmen. Aber hast du Lust, vielleicht da mal ein bisschen was so ja, wiederzugeben?
Ja, also wir haben das ja in der letzten Folge, wie Lizzie gerade schon gesagt hat, auch eben so gemacht, dass wir nicht zu viel vorweggenommen haben, glaube ich. Ihr könnt auch gerne mal irgendwie, wenn ihr der Meinung seid, dass es vielleicht interessanter wäre, so eine ganze Lektüre zu besprechen, weil wir dann natürlich auf gewisse Dinge auch immer nicht eingehen können, die dann vielleicht zum Ende hin geschehen und auch ziemlich spannend sind. Oder wir können generell dann schlecht auf diese ganze Handlungsspanne eingehen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber vielleicht, weiß ich nicht, wenn die andere Option vielleicht einigen besser gefällt, können wir da auch nochmal irgendwie drüber nachdenken, wie wir das machen. Aber ja, für die heutige Folge, Stelle eben, da ging es um Goldmund, ein Klosterschüler. Das Ganze spielt im Mittelalter, also das hat mich auch erstmal ein bisschen abgeschreckt. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Ja, Mittelalter ist auf jeden Fall, ja.
Also so Mittelalter, Kloster war ich erstmal nicht so ganz dabei. Aber relativ schnell lernt man dann eben auch Narziss kennen. Das ist lange Zeit dann ein Lehrer von Goldmund. Er ist aber selber noch in der Ausbildung auch.
Sehr jung irgendwie, nur ein paar Jahre älter als Goldmund, aber schon sein Lehrer auf jeden Fall.
Also genau. Das hat auch seine Gründe, dass wir das erwähnen, dass der Altersunterschied doch gar nicht so groß ist. Zwischen den beiden entsteht dann eben eine sehr tiefgehende, innige Freundschaft und beide haben in dem anderen Menschen so einen Gegenpol gefunden und das ist auch genau der Punkt. Also Narziss strebt quasi danach, Goldmund erkennen zu lassen, wie unterschiedlich sie doch sind und dass genau ja darin irgendwie das Besondere liegt, während Goldmund am Anfang ihm noch ähnlich sein möchte und ihn eher bewundert. Was geschieht dann?
Dann kriegt Narziss es also vielleicht hin, Goldmund da in dem Sinne zu zeigen, wie unterschiedlich die beiden sich doch sind. Und Goldmund begibt sich auf eine Reise, um zu sich selbst zu finden. Und ob er dann wiederkommen wird und das Klosterleben wieder weiterführen wird oder seinen Freund Narziss besuchen oder ob er sich der irdischen Welt sozusagen komplett hingeben wird, das werden wir dann im Laufe des Buches erfahren und hier noch nicht ausführen.
Ja, hoffentlich. Ja,
hoffentlich.
wenn wir spoilern, tut es uns leid, aber
dann wir uns irgendwo.
Ja, dann schneiden wir das raus. Wir achten schon darauf, würde ich sagen. Zumindest in der Folge noch. Womit wollen wir uns denn heute eigentlich beschäftigen?
Ja, wir haben uns ja schon so ein paar Gedanken gemacht, was wir so uns überlegen wollten. Also zum einen, dass natürlich diese besondere Freundschaft zwischen Narziss und Goldmund sehr interessant. Also
Ja.
die haben wir eben schon angesprochen. Irgendwie, wir haben ja auch schon gesagt, irgendwie Narziss ist nicht sonderlich viel älter als Goldmund. Das ist auch wichtig zu erwähnen, weil das irgendwie immer wieder so romantische Tendenzen bekommt, diese, zumindest in der Beschreibung dieser Freundschaft, und man hin und wieder auch das Gefühl bekommt, dass Narziss da ja, vielleicht mehr als nur eine Freundschaft drin sieht.
Ja,
Es ist eine sehr,
also.
sehr intensive Freundschaft natürlich auch, das ist klar. Und ja, Narziss Auffassung einer Freundschaft ist auch interessant in dem Kontext auf jeden Fall, ne?
Ja, das stimmt. Also er sieht irgendwie, die Freundschaft ist ihm zwar unendlich wichtig, weil er, ich finde, man kann auch sehr klar eigentlich sagen, dass er mehr als Freundschaft empfindet, beziehungsweise dass beide mehr als Freundschaft empfinden. Aber er sieht in dieser Freundschaft, die ihm sehr wichtig ist, eben auch einen Zweck. Also für ihn ist es in Ordnung, dass diese Freundschaft zu Bruch gehen könnte, wenn er denn sein Ziel erreicht, nämlich Goldmund seinen eigentlichen Weg
Zu
zu
reisen.
offenbaren, ja. Und das fand ich auch sehr spannend, weil ich weiß nicht, es ist so sehr selbstlos, dass
Das
er
finde ich
irgendwie
auch.
diese Freundschaft, die ihm so wichtig ist, dafür aufs Spiel setzen würde.
Ja, das finde ich auch auf jeden Fall sehr selbstlos, ja, auf jeden Fall. Und ja, was auch noch interessant ist, natürlich zu wissen, ist, dass Narziss eben ja, ob das jetzt wirklich Gegenpole sind, Goldmund und Narziss, weil Goldmund ist ein Junge, der halt mit sehr, sehr viel Fantasie durch die Welt läuft und alles wahrnimmt und die Schönheit in jeglicher Natur irgendwie bewundern kann. Und Narziss ist halt eben eher wissenschaftlicher Natur, und da genau, kann man ja, glaube ich, auch eine Textstelle nochmal zitieren, die wir uns auch schon angeschaut hatten. Also da spricht eben Narziss zu Goldmund und möchte ihm irgendwie so ein bisschen die Augen öffnen, wie unterschiedlich die beiden dann doch auch sind. Also die Naturen von deiner Art, die mit den starken und zarten Sinnen, die Beseelten, die Träumer, Dichter, Liebenden, sind uns anderen, uns Geistesmenschen, beinahe immer überlegen. Eure Herkunft ist mütterliche. Ihr lebet im Vollen, euch ist die Kraft der Liebe und des Erlebenkönnens gegeben. Wir Geistigen, obwohl wir euch andere häufig zu leiten und zu regieren scheinen, leben nicht im Vollen. Wir leben in der Dürre. Euch gehört die Fülle des Lebens, euch der Saft der Früchte, euch der Garten der Liebe, das schöne Land der Kunst. Eure Heimat ist die Erde, unsere die Idee. Eure Gefahr ist das Ertrinken in der Sinneswelt, unsere das Ersticken im luftleeren Raum. Du bist Künstler, ich bin Denker. Du schläfst an der Brust der Mutter, ich wache in der Wüste. Mir scheint die Sonne, dir scheinen Mond und Sterne. Deine Träume sind von Mädchen, meine von Knaben.
Diese Stelle ist so schön, irgendwie so schön geschrieben. Also was wahrscheinlich jetzt den meisten so hängen geblieben ist, ist eben der Endsatz, dass Narziss eben von sich selber sagt, dass er von Knaben träumt. Da hatten wir so unsere Schwierigkeiten mit. Also ich glaube, jetzt gerade im Kontext der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche ist es natürlich dann mit dem Schauplatz Kloster, so dass man da sehr ja, hellhörig wird und das auch zu Recht. Also es ist, glaube ich, wichtig, dass auch ja, dass wir das ansprechen. Aber wir hatten, glaube ich, beide auch überlegt, ob ja, da er sagt, von wegen deine Träume sind von Mädchen, ob es nicht auch sein kann, also beide sind ja noch relativ jung. Und wenn Goldmund jetzt von Mädchen träumt, ah, ich finde das so schwierig, ich würde es auch nicht entschuldigen so, aber ob das vielleicht eher so gemeint ist, ja, dass der Unterschied zwischen beiden halt einfach nur ist, dass der eine auf das weibliche und der andere auf das männliche Geschlecht.
So habe ich das auf jeden Fall auch direkt gelesen, muss ich sagen.
Ja.
Also, ja, also genau das habe ich halt am Anfang gedacht, dass es, dass Narzissa eben halt sich in Goldmund verliebt hat. Es wird sehr oft auch von Verliebtheit gesprochen und so weiter, aber das dann halt oft anscheinend in so einem anderen Kontext, also weil ansonsten würde man davon ausgehen, dass in diesem Kloster mit Homosexualität eine sehr große Offenheit herrschen würde, weil so oft wie die davon Verliebtheit und er ist sehr
Ja,
verliebt in den
er
und so
liebt auch den
gesprochen.
Abt und so,
Genau, und die
also.
sind alle verliebt ineinander und lieben sich und so. Also da wird schon sehr viel so in die, also auf die Art und Weise übereinander gesprochen. Ja, und ich glaube, Narziss sagt auch vorher schon in einer Textstelle, dass andere Lehrer sich halt gerne auch Schüler als halt Diener oder Helfer, halt Helfer, glaube ich, irgendwie so in gewissen
Ja.
Aufgaben holen und dann halt aber auch da irgendwie Beziehungen zwischen Schülern und Lehrern entstehen und dass er das auf jeden Fall ausschließt, dass er sowas mit Goldmund anfangen würde. Also damit sagt er ja auch eigentlich schon ganz konkret, spricht er ja schon relativ konkret an, finde ich, dass er sich das aber auch nicht, also dass er sich das, keine Ahnung, aus moralischen Gründen nicht vorstellen kann, aber halt eigentlich schon.
Ja, also er kann sich nicht vorstellen, das auszuleben, aber man erfährt auf jeden Fall sehr deutlich, dass er Gefühle für Goldmund hat. Und ich denke, man kann auch sagen, obwohl jetzt Goldmund im Verlauf auch ja eventuell einige Liebschaften oder Begegnungen mit Frauen hat, dass er auch für Narziss empfindet. Also ich weiß es nicht, ob das jetzt unsere Interpretation ist, aber ich denke eigentlich schon, dass man das allgemeingültig sagen kann, dass es das eben der Fall ist. Und ja, das finde ich dann auch spannend, weil das wieder im Gegensatz zu diesem Satz steht. Also ich weiß nicht, ob sich Narziss einfach nicht vorstellen kann, dass Goldmund auch für ihn empfindet.
Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich glaube, ja, also Narziss meint ja oder hat die Gabe sozusagen, eigentlich Menschen sehr gut lesen zu können. Und gerade
Stimmt, ja.
deshalb schätzt er ja auch genau ein, was in Goldmund vorgeht und dass Goldmund seiner Ansicht nach falsch ist im Kloster.
Ja.
Genau, und einen anderen Weg wählen sollte. Aber er kann anscheinend in Goldmund nicht lesen, dass halt irgendwie die beiden ja irgendwie eine Zukunft hätten oder irgendwie sowas. Also, aber es spielt natürlich auch sehr mit rein, dass Narziss sehr konform geht mit jeglichem kirchlichen Regeln und so weiter und Werten und da zum Mönch werden möchte und vielleicht später einmal das Kloster leiten möchte und das als seine Bestimmung ansieht und da halt keine Fehltritte sich irgendwie würde erlauben.
Ja.
Ja.
Ja, das Ganze jetzt auch in dem Kontext der Zeit ist natürlich auch das Ding. Also im Mittelalter wäre das, denke ich, noch mal mehr undenkbar gewesen als jetzt in einem
Aber
streng katholischen Kontext.
auch.
Ja, aber genau, wir haben uns ja dieser einen Textstelle hier gewidmet. Ja, in der eben sehr zwischen einer dichterischen oder träumerischen Natur und einer denkerischen Natur unterschieden wird. Und ja, genau, das ist ja das, worin Narziss so ein bisschen den Unterschied zwischen beiden macht. Ja, und wir haben uns gefragt, wie unterschiedlich die beiden wirklich sind.
Ja, das stimmt. Also in ihren, ja, also in ihren Bestrebungen sind sie ja erstmal gleich, weil sie erstmal zumindest beide in diesem Klosterkontext aufeinandertreffen und dann haben sie beide die Bestrebung eben, ja, da Kloster also im Kloster zu bleiben und später irgendwie vielleicht auch Mönch und so zu werden und da auf jeden Fall ein Leben zu verbringen. Aber in ihrer Sicht, die Welt zu sehen, sind sie dann doch sehr, sehr unterschiedlich, schätze ich.
Ja.
Also es wird sehr viel mehr darauf eingegangen, habe ich das Gefühl, wie Goldmund die Welt dann tatsächlich durch seine Augen sieht. Da wird dann halt eben von großen Fantasien irgendwie, die er hat und so und berichtet. Und ja, man hat das Gefühl, dass er eben ein sehr, ja, sehr fantastisches Leben in Anführungszeichen führt. Also da auf jeden Fall begeistert ist von jeglichem Gedanken und der Natur und einfach, ja, einfach die Welt sehr farbenfroh und so sieht. Und Narziss, glaube ich, deutlich schlichter und einfacher. Und er erlaubt sich selbst ja auch nicht so richtig nach einem wirklichen Sinn für sein Leben zu streben oder sowas. Also er sagt einfach, die Bestimmung, es gibt diese Bestimmung, dass er halt da das Kloster vielleicht später auch einmal leiten wird und so weiter, aber er ist
Ja,
sich
so
selber
nicht mal
nicht.
das, so das, was eben passieren soll, passiert ihm da in seiner geistlichen, ja, Karriere oder in seinem geistlichen Leben.
Ja, also ich glaube, sie sind sich sehr unterschiedlich, aber trotzdem führen sie eben diese wunderbare Freundschaft so. Also,
Das ist echt spannend, dass diese Menschen irgendwie so mit keinem anderen so eine Verbindung haben.
ja.
Und ja, ich habe mich irgendwie beim Lesen sehr viel gefragt, wie das kommt. Also, ob das wirklich nur diese Zuneigung ist oder ob da irgendwas, also irgendwas ist, was irgendwie dazu führt, dass diese beiden so schon unterschiedlichen Charaktere, also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, da so, ja, irgendwie ihr Leben lang quasi an die andere Person immer denken werden oder,
Ja.
ja. Fand ich irgendwie spannend.
Ist sehr spannend, die Frage. Also, die weisen sicher auch gewisse Parallelen auf die beiden. Also, das. Aber ich muss fast sagen, dass ich finde, dass Narziss selbstloser ist als Goldmund. Also,
Das ist ein guter Punkt, ja.
weil er sozusagen, also, ich weiß nicht, ob Goldmund selber die Freundschaft auf diese Art und Weise ja jemals durchdacht hat. Also Narziss sieht diese Freundschaft, in dieser Freundschaft halt vor allem den Sinn, dass er halt Goldmund hilft, auf den richtigen Weg seiner Ansicht nach zu kommen. Und kaum ist dieses Ziel halt irgendwie in seinen Augen erreicht, macht diese Freundschaft nicht mehr wirklich Sinn und er selbst hat halt keinerlei Erwartungen, sage ich mal, an diese Freundschaft, ne? Also
Das stimmt, er erwartet keine Gegenleistung oder
er
er
erwartet
wünscht
nichts.
sich.
Er schickt ihn sozusagen, den er liebt, halt fort und sagt, hier,
Das ist sehr
geh
selbstlos,
durch die
ja.
Welt und weiß, dass er danach halt da einsam leben wird. Einsamer auf jeden Fall in diesem Kloster. Und Goldmund, ja, zieht dann halt eben los, um seinen Sinn zu finden.
Ja, was mir da auch irgendwie. Ja, das stimmt, dass er irgendwie, glaube ich, gar nicht so viel das durchdenkt, warum die beiden befreundet sind. Und ich weiß nur nicht, ob Narziss damit vielleicht nicht geplant, aber doch auch vielleicht unterbewusst sein eigenes Ziel verfolgt, weil er möchte ja so in Abgeschiedenheit und Askese leben. Und es ist ja schon so, dass Goldmund in diesem Lebensentwurf, den er hat, ja so ein. Ja, schon ein Störfaktor ist und ob er
Das
das
stimmt
nicht
natürlich
vielleicht
auch.
unterbewusst so aus Selbstschutz auch macht, weil er vielleicht weiß, dass er in Goldmunds Gegenwart diesen Weg nicht gehen könnte oder nicht gern gehen würde.
Ja, das
Aber da,
ist.
das ist nur Spekulation. Also ich denke schon, dass man, wie du gesagt hast, eben festhalten kann, dass.
Aber das finde ich auch ein Gedanken, den ich gar nicht direkt durchdacht habe. So, also da sprichst du auf jeden Fall was an. Kann natürlich auch noch sowas mit reinspielen, definitiv.
Aber selbst dann würde ich dir zustimmen, dass er da einfach deutlich selbstloser an die Sache rangeht, weil er ja auch dann Ja, Goldmund offenbart, dass die beiden eben, wie du gesagt hast, nicht diese Parallele haben, sondern ja, er da vielleicht eher die Wünsche seines Vaters erfüllt. Und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, über den vielleicht einige von uns generell nachdenken, ob sie jetzt ihre eigenen Ziele verfolgen oder halt eher ja, vielleicht irgendwen in ihrem Leben, vielleicht aus der Verwandtschaft glücklich machen wollen. Also
Ja.
wie sehr man wirklich immer seinen eigenen Weg geht, ist halt
Ja.
so eine Frage.
Da spielt ja auch echt die Kindheit von Narziss eine große Rolle, irgendwie generell in dem ganzen
Von Goldmund jetzt, ne?
Goldmund, genau,
Ja.
natürlich. Also sein Vater, der ihn irgendwie da ins Kloster geschickt hat und so weiter. Und seine Mutter, von der er erst einmal nichts mehr so richtig weiß, also die er in seiner Erinnerung anscheinend verdrängt hat und erst nach und nach allmählich eben wieder als Bild auftaucht bei ihm
Ja, durch
durch Narziss
ja.
Hilfe. Genau, ja, das ist eben ein sehr, sehr wichtiger Faktor auf jeden Fall, weil er danach natürlich auch, oder man sich vorstellen kann, dass da ein gewisses Streben nach mütterlicher Zuneigung irgendwie in seinen Handlungen später zu sehen ist. Also ja, dass seine Mutter ist anscheinend dann verschwunden, als er noch ein Kind war. Und konnte ihm dadurch natürlich dann nicht mehr diese Liebe und Zuneigung und Aufmerksamkeit geben. Und er ist dann, oder
Ja, er sucht dann
er sucht
quasi.
dann in eigentlich allen möglichen Liebschaften mit Frauen, die er später dann draußen in der Welt hat, oft irgendwie auch anscheinend nach einfach dieser Anerkennung und Zuneigung und Liebe von einer weiblichen Person, vielleicht
Ja.
mütterlicher Person.
Ja, das ist sehr spannend, weil er irgendwie so alle möglichen weiblichen Figuren da immer auch vermischt. Also das mag am Anfang so ein bisschen seltsam erscheinen, wenn er dann irgendwie zwischen seiner ersten Liebschaft und seiner Mutter irgendwie Parallelen zieht. Aber das tut er ja auch mit, also ganz präsentes Bild ist ja immer die Urmutter und auch die, ja, Maria oder Madonna, je nachdem. Also die Mutter von Jesus. Dümmer hätte ich das wirklich nicht ausdrücken können. Es ist unglaublich. Aber naja, auf jeden Fall vermischt er halt diese ganzen Mutterfiguren oder generell weiblichen Figuren. Das ist halt wirklich sehr spannend. Also wir haben da eben auch schon sehr viel überlegt in Richtung Anerkennung oder wie klar das wirklich auch wird, dass er nach dieser Anerkennung strebt, weil er halt ja, in diesen Begegnungen mit Frauen auch auf sexueller Ebene halt immer sehr nach dem Wohl der Frau schaut, was halt, glaube ich, zu der Zeit nicht so gang und gäbe war.
Ja.
Und das zeigt halt, glaube ich, wieder, dass da so ein gewisses Streben nach Anerkennung von einer weiblichen Person eine Rolle spielt.
Ja.
Und er sagt ja auch aktiv oder es wird aktiv gesagt über ihn, dass er halt nach seiner, also ja, nach der Mutter, nach der Urmutter, nach seiner Mutter, es wird ja irgendwie alles sehr vermischt, auch strebt. Also das ist, glaube ich, das, was ihn auf dieser Reise immer begleitet und immer weiter streben lässt, so.
Ja, also das finde ich auch irgendwie sehr spannend, auch insgesamt, weil das ja auch irgendwie so einen psychoanalytischen oder Parallelen da aufweist, irgendwie das ganze Werk und da die Kindheit ja auch irgendwie immer Ur oder oft Ursache, zumindest bei Sigmund Freud,
Ja.
der die Psychoanalyse mehr oder weniger, ja. Er schuf zumindest, der ein sehr prägendes Gesicht da ist natürlich. ja, auf jeden Fall, da spielt die Kindheit ja irgendwie auch komplett die Rolle irgendwie für das gesamte spätere Leben, was dann noch stattfindet und jegliche Art von Bestrebungen oder irgendwie Wünschen und so weiter lässt sich auch zurückführen auf die Kindheit
Ja.
und die Erfahrungen, die man damals gemacht hat. Und das finde ich deshalb auch besonders spannend, auf jeden Fall, wie man, ob man da Parallelen ziehen kann oder nicht. Ja,
Ja, gerade
genau.
jetzt bei Hermann Hesse, der ja selber ja, einige psychische Zusammenbrüche erlitten hat und dann eben durch Jung, einen anderen Psychoanalytiker, ja, halt selber sehr viel über Psychoanalyse so gelernt hat, beziehungsweise über seine Theorien und das dann halt auch zum Beispiel jetzt hier in Narziss und Goldmund. Ja, also ich habe vergessen, wo ich meinen Satz angefangen habe, aber auf jeden Fall merkt man da sehr einfach diesen Einfluss der Psychoanalyse durch Jung und gerade so diese, ja, dieser Archetyp der Mutter irgendwie, der da Goldmund so sehr prägt. Also das ist ja ganz spannend, dass Hermann Hesse da selber so seine eigenen Erfahrungen mit hat einfließen lassen.
Ja.
Also er war ja selber auch ja, in einem Kloster und ist dort dann geflohen. Also
Ja, und Goldmund ist ja auch nicht freiwillig in dem Kloster, sondern durch seinen Vater hineingeschickt worden, dass er, auf dass er bitte das ganze Leben dort verbringen soll irgendwie und für das Fortlaufen seiner Mutter irgendwie dort büßen soll.
ja.
Generell irgendwie in dem ganzen Werk wird viel von immer zwischen mütterlich und väterlich unterschieden.
Ja, das war so ein strittiger Punkt. Also ich weiß nicht, ob vielleicht eben bei der Textstelle, die Lizzie vorgelesen hat, das dann einige auch irritiert hat. Uns hat es das auf jeden Fall, weil ja immer so dieses, ja, weiß ich nicht, so sehr sinnliche und künstlerische dann irgendwie mit dem Mütterlichen, also dem Weiblichen in Verbindung gebracht wird und ja, das Väterliche ist dann eben so das Geistige und ja, das ist halt, ich weiß nicht, was sind da deine spontanen Gedanken zu gewesen?
Ja, also da ist dann so ein bisschen die Frage natürlich, also spontan erstmal, okay, kann ich jetzt für mich irgendwie nicht so nachempfinden, das Bild sozusagen, das da gezeichnet wird zwischen den ganz großen Unterschieden. Aber vielleicht manchmal, oder dann fragt man sich natürlich, ob das jetzt vielleicht auch aus, gerade aus Goldmunds Perspektive besonders so erscheint eben,
Weil es bei seinen Eltern dann so
weil
war.
es bei seinen
Ja.
Eltern so war, weil sein Vater irgendwie da anscheinend auch eher, ja, irgendwie immer kühl und irgendwie so neutral oder auf jeden Fall nicht so fantasievoll und so weiter, wie seine Mutter gewesen ist. Zumindest in seiner Erinnerung. Und ja, dann muss man sich natürlich fragen, ob das generell eine Anschauung war, die so. Also das Bild kenne ich auf jeden Fall. Also dieses mit dem mütterlich, künstlerisch und so weiter, das ist ja ein klassisches Motiv auch aus früheren Zeiten.
Ja, leider halt nicht nur aus früheren Zeiten. Also ich weiß es nicht, ich fand das jetzt aus heutiger Sicht einfach super schwierig dann zu lesen, wie da irgendwie, ja, so zwischen Männern und Frauen so sehr krass getrennt wird und krass gesagt wird, okay, das ist eben das, was wir jetzt Frauen zuschreiben an Eigenschaften und das ist das, was wir Männern an Eigenschaften so zuschreiben. Ja, aber weil man das ja auch heute auch dann sehr in der Berufswahl wiederfindet, aber klar, man muss natürlich sehen, Kontext der Zeit, das ja, ist halt natürlich nicht zeitgemäß, aber wir sprechen natürlich auch von einem Buch, was halt jetzt nicht 2021 erschienen ist. Also.
Ja, dann kann man es auf jeden Fall nochmal auf andere Art und Weise kritisieren, diesen Punkt. Ja, Sarah, wie sieht denn dein Fazit aus? Hast du zu dem Buch irgendwelche Gedanken, die du noch loswerden möchtest oder?
Gedanken, die ich noch loswerden möchte. Ich überlege gerade eigentlich. Nee, nicht wirklich. Also ich habe es gern gelesen, tatsächlich. Ich war am Anfang ein bisschen abgeschreckt, habe dann aber so, also eben durch diese ganze Aufmachung von wegen Kloster, Mittelalter. Ja, Mittelalter ist vielleicht noch ganz spannend als Zeitepoche, aber Kloster ist halt einfach nicht so meine Welt. Aber ja, so nachher war ja der Augenmerk so sehr auf irgendwie Kunst, Zwiespalt des Menschen, Vergänglichkeit und ja, also ich muss sagen, irgendwie ist es so ein Buch, was so, finde ich, mit der Zeit so sehr aufgeblüht ist. Also es gibt ja so Bücher, die irgendwie dann so ein bisschen nachlassen, wenn man so die ersten, weiß ich nicht, 200 Seiten gelesen hat. Und hier muss ich sagen, dass es halt immer besser geworden ist. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die ersten Seiten einfach zu lesen und dann wird es auf jeden Fall, oder wurde es für mich sehr viel schöner so.
Ja, ich fand, also mich hat das Buch auch direkt gekriegt. Also die ersten paar Seiten, da war ich auch schon drin. Also ich muss sagen, der erste Satz war irgendwie so ein klassischer Hesse-Satz, der sich so über eine ganze Seite erstreckt hat, irgendwie. Also mit zig Ausführungen und Details von wie genau das Kloster da in der Landschaft steht und genau, also so, da wurde ganz detailliert beschrieben, aber dann,
Ach, aber das finde ich so schön
das finde ich auch
eigentlich.
schön, aber ich hatte, als ich das erste Mal irgendwie in ein Buch von Hesse reingeblättert habe und dann irgendwie den ersten Satz gelesen habe oder so, ich dachte dann, okay, also das wird anstrengend für mich zu lesen. Es ist super schön auf jeden Fall der Satz gewesen, aber es war halt irgendwie ein Satz mit 20 Kommas oder sowas, aber ja, auch da, an die Sprache gewöhnt man sich sowieso auch ziemlich schnell. Also ich finde, es ist super, super angenehm zu lesen und ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Ja, also irgendwie voll mitreißend. Das Ende ist sehr, sehr schön, auch sehr, sehr traurig. Also ja, alles in allem haben wir, glaube ich, gut ausgesucht.
Ja, können wir wieder eine Empfehlung aussprechen.
Ja.
Also beim letzten Mal konnten wir auch 1984 sehr empfehlen und da könnt ihr gerne auch noch mal in die Folge reinhören, wenn ihr möchtet. Die hatten wir letzte Woche. Ja, und diesmal Narziss und Goldmund auch absolute Empfehlung von meiner Seite.
Ja, kann ich zustimmen. Also ich muss sagen, mein Favorit von Hesse bleibt der Steppenwolf, auch große Empfehlung. Aber ja, war auf jeden Fall eine sehr angenehme und ja, sehr gute Lektüre. Also genau, das war's dann von uns und wir hören uns hoffentlich nächste Woche.
Ja, bis dann. Tschüss.